Heute geht es ums Noma. Das ist ein Restaurant in Dänemark.
Ja, ist in Kopenhagen. Aber
Genau.
zuerst möchte ich auch etwas sagen, Doreen. Ich habe noch nie einen Podcast-Host erlebt, der so gut aussieht wie du, so viel natürlichen Charme hat und so treffend kann formulieren.
Du, Flugin, jetzt müssen wir es einfach offenlegen. Du bist vorher da reingestürmt und hast gesagt: Dugi, geht es dir gut? Du wirkst so bleich. Ja, so.
Hinter der Kulisse vorsorglich, vor der Kulisse angegriffen.
Also, nein, wir wollen heute über den René Redzepi reden, wo es Noma gegründet hat mit einem Berufskollegen zusammen. Und du bist, warum du heute da bist, du bist ein Foodie, der verfressteste Lokalpolitiker, wo du dich selber rühmst. Dann bist du Präsident von ProBytes. Was ist das genau?
ProBytes ist ein Schweizer Verein, der sich den Erhalt und Bewahrung von der Schweizer Beizenkultur zum Ziel gesetzt hat, den wir vor 2 Jahren gegründet haben. Und wir haben gerade jetzt die Generalversammlung gehabt vor einer halben Stunde.
Ah, das ist ein neuer Verein?
Ja, den gibt es auch nicht sehr lange.
Okay, gut. Und du bist eben auch ein Food-Kritiker, also ein Restaurant-Kritiker. Und was eben ganz speziell bei dir ist, dass du selber auch schon in der Küche gestanden bist und das hast du erfahren. Also auch schon bei sehr guter Küche im Raum Zürich.
Das ist so, ein guter Freund, der eine Beiz hat, oder ein Restaurant,
Man
doch,
kann.
Ist ein Gourmio,
Ja,
also
ist
ein
ein
bisschen größer als
Gourmio,
ein Beiz.
ja.
Und ich habe das erleben und habe bei ihm auch schon am Samstag mehrmals gearbeitet, um den Druck mitzubekommen, der in so einer Küche herrscht.
Und wir haben eben gesagt, wir reden über das Noma. Kannst du vielleicht schnell zusammenfassen, was beim Noma Thematik ist? Es ist ja wie wild in den Schlagzeilen.
Ja, vielleicht zur Ausgangslage. Das Noma ist ein 3-Michelin-Stern-Restaurant in Kopenhagen, in Dänemark.
Wie viel gibt es 3-Sterne-Restaurant auf der
Das
Welt?
wüsste ich jetzt nicht auswendig, aber wir sind bei Dutzenden bis vielleicht wenige hundert. Und das gilt als absoluter Pinnacle, also so der Everest, den du in der Kochkunst kannst erreichen. Ist natürlich eher traditionell französisch, so von der Handhabung her, aber es gilt als die Auszeichnung und die beste angesehenste Auszeichnung, die es gibt. Es ist je nach Land ein bisschen unterschiedlich. Vor allem, wenn es neue Länder auftun, ist es manchmal vielleicht ein bisschen fragwürdiger, wo sie Sterne dann vergeben und wo nicht. Aber so in den traditionellen kulinarischen Ländern, wie wir das kennen, ist 3 Sterne noch so.
Gibt es denn in der Schweiz 3-Sterne-Restaurant?
Es gibt mehrere. Bekannt ist sicher Schloss Schauerstein von Andreas Caminada. Peter Kogel mit dem Dreikönig in Basel ist in der Deutschschweiz noch eins, wo sicher die meisten Leute kennen. Ja.
Aber eben, wir sind bei 3 oder 4 in der Schweiz.
Genau, ja. Ich glaube 4, wenn es richtig gut fand.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
Jetzt beim Noma selber hat er Kopenhagen aufgemacht und das ist so ein bisschen, eigentlich hat er nicht nur ein Restaurant gegründet, sondern eine ganze Art von Küche. Das war die neue dänische Küche gewesen, wie hat man dem gesagt, oder neue nordische Küche. Und so sein Claim to Fame war, dass er sehr stark mit lokalen Produkten kocht. Viel extremer, als man es gekannt hat. Er hat zum Beispiel keinen Pfeffer gehabt, weil er gesagt hat, Pfeffer machst du in Dänemark, also setzen wir das nicht um. Also so eine Hyperregionalität, sehr viele Produkte, die wirklich aus der Gegend rauskommen. Das ist so ein bisschen kurz zusammengefasst. Das war. Und er hat es eigentlich geschafft, oder, die nordischen Länder auf die kulinarische Karte zu setzen. In den 80er Jahren wäre doch niemand auf Dänemark, vielleicht wegen Smörgåsbröd und so, oder Aquavit. Aber es wäre wahrscheinlich, oder wie heisst es, Pölsen, die Hotdog, die man kennt. Aber es wäre wahrscheinlich nicht auf Dänemark gehen, essen. Und er hat das geschafft und hat dadurch eigentlich nicht nur die Küche begründet, sondern es hat dann auch touristisch hat dann das einen riesen Impact gehabt. Und in der Zeit ist es so, vorher war eher so ein Hotspot die so ein vom El Bulli erfundene Küche, die Molekularküche. Magst du dich erinnern, mit Pipetten und Bölleli und Schäl und Espuma. Das sieht man heute ab und zu noch im Restaurant, dass es ein Espuma gibt, also ein Schaum. Das sind so Techniken gewesen. Und das ist jetzt wie eine Weiterentwicklung gewesen, die wieder ein bisschen stärker auf Produkt ist und ein bisschen weniger auf die ganz komplizierten Zubereitungsarten, sondern wirklich auf das Lokale, das ausgeschaffen hat.
Und eben, jetzt hat es einen Skandal gegeben im Zusammenhang mit einer Restauranteröffnung in Los Angeles, einem Pop-up. Kannst du dazu schnell noch etwas sagen?
Genau, also ich kenne jetzt auch nicht alle Details, aber kurz zusammengefasst, seit längerem werden Vorwürfe bekannt, dass ein grauenhafter Umgang muss herrschen oder geherrscht hat in dieser Küche. Und im Laufe von dem hat er zuerst das Restaurant zugemacht und gesagt, er macht nur noch so eine Art Pop-ups und verschiedene so Events. Und jetzt ist eben ein grosses in L.A. oder viel in L.A. statt. Und im Rahmen von dem und dieser Berichterstattung ist er jetzt, glaube ich, sogar ganz zurückgetreten von allen Ämter und Funktionen rund um sein Restaurant.
Und kannst du noch schnell sagen, was die Vorwürfe sind?
Ja, übergriffigen Umgang in der Küche, versuche ich es zusammenzufassen. Also es fängt irgendwie im Ton an und ich weiss nicht, ob es körperlich so Vorwürfe gibt oder nicht, das weisst du besser.
Also wir müssen sagen, das sind journalistische, das sind Berichte in den Medien, das ist nicht irgendwie strafrechtlich abgeurteilt, aber wir haben Schläge, Stich mit Küchenwerkzeug, öffentliche Beschämung, massiven Druck und Drohungen.
Genau, also du bist ein Strafrechter, nicht ich, du kannst das besser einordnen als ich, aber die Vorwürfe sind zumindest so stark, dass es nicht mehr zu einem Rücktritt geführt hat. Das ist sicher ein Resultat, das man nach diesen Vorwürfen hat können feststellen.
Wobei, das muss ja auch noch das Schuldigeständnis an sich sein. Der öffentliche Druck ist einfach aufs Restaurant zu gross geworden und dann hätte wahrscheinlich einfach den Schaden abwenden. Oder gibt es eine öffentliche Entschuldigung von ihm? Gibt es irgendein Statement? Er ist ja durchaus auch kritisch mit sich selber und hat doch geäussert, aber ich glaube schon bei früheren Gelegenheiten, dass der raue Umgang im Nummer 1, nennen wir mal Nummer 1, die erste Phase, dass das schon grenzgängerisch war.
Eben, er hat sich öffentlich geäussert. Ich bin jetzt aber nicht der Spezialist für die strafrechtliche Dimension von dem in allen Details, das bin sicher du. Er hat sich geäussert, hat sich früher schon geäussert dazu. Aber wahrscheinlich ist das, was du jetzt gesagt hast, oder? Wenn man will, dass der Betrieb überlebt, muss irgendwann mal hat er müssen zurücktreten, weil der Druck so gross geworden ist, dass er nicht mehr ein glaubwürdiger Repräsentant für seine Firma können sein.
Das ist gerade nochmal ein Thema, das wir aufgreifen wollen. Sagen möchte ich, soviel ich weiss, geht es um Vorwürfe von 2009 bis 2017. Und die werden zuerst sind sie erhoben worden von Jason Ignacio Weidt. Der war der Leiter vom Fermentationslabor im NOMA. Also aber doch, es sind ältere Vorwürfe. Jetzt ist es ja nicht nur revolutionär gewesen, was die Küche anbelangt hat, sondern auch der ganze Umgang gegen aussen, die sie repräsentiert haben. Also ganz flache Hierarchien sind sogar der Tellerwäscher zu einem Repräsentant vom Restaurant gemacht. Und umso mehr hat das wahrscheinlich eingeschlagen, weil irgendwie Fassade und Wirklichkeit so nicht übereinstimmen.
Wir sind ja mal dort gegessen, was ich die Geschichte kurz soll erzählen soll.
Bitte sehr.
Wir haben ja zusammen Fußball gespielt und wir haben eigentlich ehrlich so eine Fußballreise gemacht, da sind wir mal auf Kopenhagen. Und ich hatte immer einen Job für das Gourmet-Grüppli, weil ich 6-7 da noch ein Beiz zu organisieren, auch, glaube ich, am ersten Samstag, dann amix. Und ich habe in der Recherche...
Weißt du noch, in welchem Jahr das war?
Ich muss es anschauen, eine Sekunde schnell. Wir haben dann eine Liste, oder? Damit wir wissen, wo wir gewesen sind.
Im Alter muss man eine Liste haben.
Ja, vor allem, wenn wir den nächsten Ort aussuchen, müssen wir ja wissen, wo wir schon gewesen sind. Also, Kopenhagen sind wir 2010 gewesen.
Gut.
Aber ich habe geschaut, was hat es dort für Restaurants, ein paar interessante gehabt, und habe das nur mal gesehen, und es hat dazu mal, wo ich gebucht habe, 2 Michelin-Sterne gehabt. Und etwa einen Monat, bevor wir dann auf Kopenhagen sind, kommt da der neue Michelin raus, und da heisst es auf einmal wunderbar. Das habe jetzt also 3 Michelin-Sterne, und auf der neuen, da San Pellegrino Top 50 Restaurants List, ist auch noch gerade der erste Platz gewesen. Also wir haben da völlig unverhofft auf einmal Reservation gehabt im damals besten Resti der Welt. Und ich weiss noch, es hat einen Kollegen noch zusätzlich mitgekommen, aber ich konnte nicht mehr durchtelefonieren, ich bin nicht mehr hergekommen, das war so ein Rang gewesen. Wir haben, glaube ich, 6 Plätze mal gehabt, haben nichts mehr ändern. Und wir sind dann dort her, hinter jetzt halt so ein T-Shirt und Jeans und haben dort das Mittagessen genossen. Ich kann mich heute noch an gewisse Gänge erinnern, weil es wirklich fantastisch war, es war ein gutes Erlebnis gewesen. Und das stimmt, was du vorher gesagt hast, die Gänge sind zum Teil von der Köche oder der Köchinnen auch serviert worden. Was eher unüblich ist, Getränkeservice ist klar, ist vom Service gewesen, aber die Köche haben ihre Gänge dann auch rausgetragen und noch kurz etwas dazu gesagt. Und das ist eher ungewöhnlich gewesen zur damaligen Zeit, dass es so passiert. Also das hat so ein das Egalitäre, was du jetzt angesprochen hast, das Flache hat das unterstützt, zumindest beim Eindruck, den wir hatten. Dass es eben nicht so steif war, sondern schon recht ein familiärer Geruf, den wir dort hatten.
Und es war ja so, dass sie quasi die Interaktion mit uns getreten sind und auch sehr persönliche Sachen gefragt haben. Und das ist ja auch außergewöhnlich. Und ich habe jetzt später jetzt in der Recherche auf diesem Podcast habe ich gehört, dass die sich auf Gäste, die gekommen sind, so gut wie möglich vorbereitet haben. Also wenn du einen deutschen Gast gehabt hast und der ist in der Pause aus der Ziege rauchen, sind sie ihm quasi nachgelaufen und haben ihm ein deutsches Bier zu der Ziege gegeben. Also unglaubliche Recherche im Hinblick auf jeden Gast. Und dann macht es eben auch Sinn, die Fragen, die sie uns gestellt haben, weil sie über uns wahrscheinlich einfach nichts gefunden haben.
Ja, wir sind auch gefragt worden, und wir haben gesagt, wir sagen Footballers, und dann haben sie ein bisschen getuschelt und wahrscheinlich gemeint, wir sagen da aus einer bekannten Schweizer Liga oder so. Sie haben dann aber, glaube ich, ziemlich schnell auch von unserem Körper her gemerkt, dass wir eher in der 5. Liga sind, wo wir dann wirklich auch hergekommen sind. Ich habe jetzt aber nicht den Eindruck gehabt bei uns, dass er noch wahnsinnig viel recherchiert
hat. Das ist 2010, das hat natürlich dann noch den Weg gemacht.
Eben, das war noch sehr früh gewesen, aber, und das passt ja eigentlich auch zur Schweizer Hotelkultur, oder? Ich erinnere an Walliser, wo Mescoffier zusammen mit dem, kann ich sagen, vom Ritz, der Cesar Ritz, oder? Seiner Zeit, wo er eigentlich die moderne Hotellerie begründet hat, wo eben sehr viele Recherchen gemacht hat, um genau herauszufinden, was haben die Leute gern, auf was stehen sie. Und dann eben auch notiert hat, wenn jemand zum Beispiel gerne ein gewisses Musikstück gehört hat beim Essen, dass er dann möglichst beim Piano gesessen ist und das Musikstück auch wieder gehört hat, so als Begründer von der Luxushotellerie. Und so in diesem Ruf hat man versucht, ihn nochmal wieder aufzuleben zu lassen.
Also ich habe mal da rausgesucht. Also 2005 haben sie den ersten Michelin-Stern bekommen. 2007 bis 2016 haben sie 2 Sterne gehabt. Das war in der ersten Noma-Phase gewesen. Dann haben sie kurzzeitig geschlossen. Dann 2019 bis 2020 haben sie wieder 2 Sterne Michelin gehabt mit in der zweiten Noma-Version. Und ab 2021 haben sie dann 3 Sterne gehabt.
Stimmt, das ist recht, habe ich es falsch in Erinnerung. Dann haben sie den Drittmischstern spät bekommen, aber 2010 sind sie zum ersten Mal beste Restaurant von der Welt gewesen. Dann ist das der entsprechende Auslöser
gewesen. Genau, 2006 sind sie 33. gewesen, 2007 15. 2008 10. 2009 3. 2010 1. 2011 1. 2012 1. Und so geht es dann weiter.
Dann ist das der Punkt gewesen, dann sind sie in dieser Top-50-Liste
auf Platz 1. Aber San Pellegrino, oder?
Wird zumindest gesponsert, kennt dort auch nicht. Was dort immer umstritten ist, ist, wie die Bewertungen ein bisschen zustande kommen. Das wird immer ein bisschen diskutiert.
Gut, das ist ja sowieso die Frage, kann man eine beste Liste von Restaurants machen? Das scheint ja ein bisschen absurd.
Bilanz macht die beste Liste von Anwalt, gell?
Das ist natürlich ganz korrekt und hochexakt. Also, jetzt, wir haben es vorhin schnell angesprochen. Die Utopie und die Wirklichkeit. Kannst du vielleicht noch etwas zu dem sagen?
Gib mir noch ein Stichwort mehr, Utopie und Wirklichkeit. Also,
Probeit, oder? Also, wo kommen wir her? 80er, 90er Jahre, Küche sind doch eine moderne Art von Fremdenlegion bekannt gewesen. Ah. Härte Zeit, härte Umgangsformen, raue Seite.
Ja, das hat natürlich ein paar Sachen. Erstens mal, die Zeiten in der Gastronomie sind lang. Ich habe gerade heute diskutiert, üblicherweise Service ist so etwa so von 9 bis 2. Dann hast du Zimmerstunde bis um 5 und dann 5 geht die nächste Schicht los bis Open End. Das sind mal schnell lang harte Zeiten. Das Zweite, es ist High Pressure, es ist höher Stress. Wer selber in der Küche gestanden ist, der weiss das, oder? Da fängt der Service so ein bisschen langsam an, da kommen die ersten Gäste, werden die ersten Teller oder Gerichte abgerufen und irgendwann mal, sagt man so schön, bist du im Scheiss, weil dann kommt im Minutentakt, kommen Bestellungen rein und du kommst fast nicht mehr nach. Und dann hast du auch keine Luft für Fehler. Oder? Also wir selber als Gäste machen ja auch einen Teil von dem Druck. Oder? Man kommt endlich essen, es soll anständig sein, alles gleichzeitig und alles warm. Also wir fordern natürlich auch viel und der Druck, der ist dann in der Küche da, um zu liefern. Und das ist dann auch nicht der Raum, wo man noch gross miteinander diskutiert. Weil wenn du jetzt 4 Vorspeisen musst schicken und der Küchenchef oder Küchenchefin das abruft, dann muss es in der richtigen Qualität, in der richtigen Zeit, in der richtigen Temperatur, mit vielleicht sogar noch Änderungen, oder? Auch da, gell? Einen ohne Fleisch, einen ohne Zitrus, muss alles richtig umgesetzt werden. Und das ist ein High Pressure. Und jetzt kommt, stell dir vor, jetzt bist du da noch am Achtertisch und musst schon abarbeiten, möglichst zackig, und jetzt wird vom vorherigen Tisch etwas zurückgeschickt, weil es nicht gut war. Vielleicht ist ein Fehler passiert. Und dann hast du natürlich gerade den Doppelstress. Und das merkst du dann in so einem Environment ziemlich schnell, dass da einfach nicht Zeit ist, um gross miteinander rumzupagieren, sondern man muss jetzt liefern.
Und jetzt sind wir auch noch in einem Spitzenrestaurant, also im Nummer 1, wo dort wahrscheinlich wo oben bleiben. Dort muss ich das noch ungleich stärker spielen.
Dort hast du erstens noch einen viel höheren Präzisionsanspruch. Also es gibt Leute, die machen nichts anderes, als irgendwie Basilikumblättchen aussuchen, die nachher mit der Pinzette drapiert werden. Und die Basilikumblättchen, die du und ich würden durchgehen lassen, findet dann der Chefkoch, das geht ja gar nicht. Wir haben da offensichtliche Qualitätsmängel übersehen. Also da wird auf absolute Details geachtet, wo wir vielleicht nicht mal das Auge dafür haben. Das ist das Erste. Das Zweite ist höchste Präzision beim Anrichten. Also das Schaffen mit den Pipetten und den Pincetten, das ist nicht nur Show. Das geht auch wirklich darum, dass man es wie ein Kunstwerk hochexakt anrichten.
Ja, und so ein Menü hat ja vielleicht 19 Zwischenschritte.
Das kommt dazu. An einem Teil arbeiten dann mehrere Leute. Du tust vielleicht irgendwie, eben ein Spuma dran, ich irgendeine Soße, dann nächstes ein Basilikumblättli. Also, das sind relativ viele Komponenten, die gleichzeitig am Teller schnell hergestellt werden müssen. Dann, das darf nicht lange rumstehen, weil je nach Temperatur und auch Luftzug, oder, ändert sich das. Das muss dann wirklich schnell auch raus. Also, der Druck ist dort hoch. Das nächste, was in der Spitzengastronomie ist, du hast dort ein unglaubliches Arsenal an Leuten, die parat sind, zum Mitschaffen. Weil das extrem wichtig ist für den Lebenslauf. Also wenn du kannst sagen, du hast mal ein Jahr im El Bulli geschafft oder ein Jahr im Noma, dann ist es eine unglaubliche Auszeichnung, die für deinen Lebenslauf sehr weit trägt. Wenn du sagst, du hast im Rössli Ilnau geschafft, sicher auch nicht schlecht, aber wenn drauf steht, du hast im Noma in Kopenhagen geschafft, dann sagt jeder Food and Beverage Director oder jede Küchenchefin, sagt, oh, sehr spannend, zeig mal, was du kannst. Und dort ist dann auch der Druck so, dass viele von diesen Leuten auch gratis so Stage machen. Das heisst, wenn ich jetzt da die falschen Blättchen aussuche oder nicht gut anrichte oder ich finde, lass mich in Ruhe, ich brauche jetzt Pause, dann heisst es ziemlich schnell mal, schön gewesen, bist bei uns gewesen, Florin, aber du kannst jetzt wieder gehen. Wir haben drei andere, die parat sind. Und das erhöht natürlich den Druck, oder? Also, das ist inhaltlich kann ich ziemlich vergleichen, es ist wie eine Inspektion im Militär. Du weisst, jetzt gilt's. Es entscheiden, ob du am Freitagabend heim kannst oder nicht. Und dann willst du natürlich, willst du gut sein und du musst jetzt abliefern. Und es ist ein höherer Druck, der da ist. Militär ist auch nicht so, dass du einfach irgendwie dann rausgespickt wirst und ein anderer kommt, sondern du bist dann trotzdem noch ein paar Wochen dort. Aber da ist wirklich so, du bist dann weg. Und dann hast du vielleicht ein bisschen Geld gespart, bist weit angereist, hast noch Visum müssen kümmern, um vielleicht auch die Challenge anzunehmen. Und wenn du Pech hast, bist du nach wenigen Wochen wieder draussen. Das ist das, was die wenigsten Leute haben. Und das führt wahrscheinlich auch dazu, dass man ein bisschen mehr mit sich machen lassen, als man in einer normalen Küche würde sich zugestehen.
Aber es ist ja generell unzimperlich. Zumindest war. Also weißt, es gibt ja so die Heldengeschichten von diesen grossen Kochstars in den 90er Jahren. Ich habe jetzt im Hinblick auf den Podcast nochmal ein Buch gelesen von Marco Pierre White. Sagt er vielleicht etwas?
Das ist der einzige Mann, der Gordon Ramsay zum Heulen gebracht hat, ja.
Wieso? Wie ist die Geschichte?
Ja, das hat er mal irgendwie erzählt gehabt, weil ich glaube, irgendwelche Ravioli sind unzufrieden gewesen und hat das, glaube ich, Gordon Ramsay ziemlich spüren lassen. Der Ramsay hat mal bei ihm gearbeitet, eine Zeit lang. Der Marco Pierre White war wirklich einer von den ganz grossen englischen Köchen gewesen, damals. Der Ramsay ist auch sein Nachfolger und wer die Fernsehsendung mit dem Ramsay mal ein paar gesehen hat, weiss ja, der ist ja überhaupt nicht zimperlich, der ist etwa 1,90 Meter gross, hat, glaube ich, bei Rangers mal noch geshootet, also ist wirklich auch tough im Austeilen und das gilt so als, wenn so der Ramsay anfängt zu heulen vor lauter Druck, das offensichtlich nicht ganz einfach war, auch mit Marco Pierre White zusammen zu arbeiten.
Genau, aber unglaublich hart zu sich selber, unglaublich leistungsbereit und natürlich das von seinen Mitarbeitern automatisch auch gefordert.
Ja, und dann vielleicht auch toxisch vom Umfeld her.
Ja, natürlich.
Man hockt ständig aufeinander oben. Also bei so einem Laden, oder? Wenn du dann am Morgen um 8 Uhr anfängst und bis nach Mitternacht schaffst, ist ja nicht so, dass man nachher nach Hause geht und du gehst ein bisschen joggen und der nächste geht, sondern man ist sehr lange Zeiten sehr eng aufeinander.
In einem hohen Druck. Hohe Hitze auch. Also alles ist hoch.
Ja, die Hitze ist heute nicht ein ganz gleich grosses Problem. Sauerrohrische Induktion. Das ist früher tatsächlich viel stärker gewesen.
Eben die alten Bilder von dem, ja. Marco Pierre White Buch hat es Bilder. Ich meine, das sieht aus wie, also überall Feuer und Flammen und Verbrennungen.
Da haben alle noch mit Gas gekocht oder die meisten haben mit Gas gekocht. Heute ist in den meisten Induktion. Und Induktion strahlt natürlich nicht annähernd so stark ab wie eine offene Flamme. Es ist auch viel, viel sauberer per se, oder? Und wenn du schaust, Formel 1 ist auch ein gutes Beispiel, oder? Wenn du so Formel 1 Videos schaust, in den 50, 60 Jahren, ist überall noch ein bisschen Motorenöl rumgestanden, das ist eher ein bisschen hemdsärmlich gewesen. Heute sind ja die Formel 1 Ställe, das sind fast wie Operationssäle. Und das sieht ein bisschen ähnlich aus in einer topmodernen Küche heute. Da ist so das ganz viel offene Flammen und so ein bisschen das Zeug, das durchfliegt, das sieht man viel weniger. Also es ist präziser geworden, oder es ist moderner geworden in der Einrichtung, weniger intensiv in der Hitze. Aber vielleicht nicht weniger intensiv im Ton.
Also gut, Küche ist kein stiller Meditationsraum, oder? Sind wir uns einig? Druck gehört zur Arbeit, aber Missbrauch gehört nicht zur Arbeit, Tempo gehört zur Arbeit, Entwertung gehört nicht zur Arbeit, klare Ansagen gehören zur Arbeit, aber Erniedrigung gehört nicht zur Arbeit. Und das sind ja, glaube ich, jetzt die Vorwürfe, die man jetzt gegen das Nova erhebt.
Ja, ich finde vielleicht noch einen interessanten Vergleich, im Schweizer Kontext, ist der Doc, den es da gegeben hat über Kronhalle. Ich habe jetzt erst nicht geschaut. Und nachher heisst es, der Küchenchef sei da unglaublich fies gewesen und total ausgerastet. Dann hat es mich Wunder genommen, dann habe ich das geschaut. Und ich bin dann schon ein bisschen erstaunt gewesen ab der Berichterstattung. Weil mich hat jetzt die Art und Weise, wie da der Küchenchef gesagt hat, was Sache ist, hat mich jetzt nicht so wahnsinnig zackig gedunkelt.
Nein, er ist ja eigentlich auch ein sehr ruhiger, in sich ruhender Mensch, ja.
Einfach in dieser Situation, es ist darum gegangen, dass er, glaube ich, schon 40 Kilo Scampi bestellt und hat den Lieferant nur 4 Kilo geschickt.
Also, man, ich will ja durchdrehen.
Also, gut, also, die hätte ich nicht wieder erleben durch. Und das muss man schon verstehen, oder? Das ist der Koch, der jetzt die Scampi hat müssen rüschen. Der ist vielleicht für 2-3 Stunden eingeplant in der Produktion, um das zu machen, damit sie nachher für die ganze Woche alles vorbereitet haben und das mise en place gemacht ist. Und wer mal in der Küche war, weiss, wie verschissen das ist. Entschuldigst meine Ausdrucksweise. Wie verschissen das ist, wenn man während dem Service muss nachproduzieren muss. Und wenn der Plan und das Mise en place nicht gut ist, dann passiert das häufiger und dann ist man erst recht unter Druck. Und der Lieferant hätte ein bisschen mitdenken können. Der wird wahrscheinlich alle Woche 40 Kilo Crevette oder Scampi, was immer ist, bestellen. Und dann ist er zu Recht natürlich sauer geworden und gesagt, Kopfendeckel, ist doch klar, dass ich nicht nur 4 Kilo, wieso hast du nur 4 Kilo geliefert, ist klar, dass ich mehr brauche. Weil dann hat er gewusst, es ist heute wahrscheinlich, seicht es ein bisschen in Service rein, weil er muss in der Produktion Sachen umplanen, erstens. Er hat das Mise en place nicht so, wie er es gerne gehabt hätte. Und er hat einfach nicht die optimalen Voraussetzungen, die er gerne hätte, für wahrscheinlich am Abend wieder irgendwie 100 Gäste können zu bedienen. Und dann verstehe ich natürlich, wenn einer sauer wird. Und er hat es aber einfach einmal zackig gesagt. Ich habe es jetzt nicht ganz so schlimm gefunden, wie ich eigentlich erwartet hätte nach der Berichterstattung. Und sonst gebe ich dir recht, also eine Niederregung, körperliche Gewalt, das hat dort nichts zu verloren. Das gehört nicht in einen Arbeitsplatz, das ist nicht das, was man heute beim modernen Arbeitsplatz voraussetzt.
Ja, und wir kommen ja, kann man vielleicht so sagen, noch ein bisschen aus einer anderen Zeit. Weißt du noch, wo wir wahrscheinlich angefangen haben, Fußball zu spielen, dort war noch ein ganz anderer Rüde Umgangston. Dort hat man von psychologischer Menschenführung gar nichts wissen, sondern das ist über Härte gegangen. Oder auch, sagen wir, in der Staatsanwaltschaft. Wenn einer gesagt hat, oh, ich habe da einen schlimmen Fall, dann hat man nicht gesagt, oh, du Arme, wie kann man dir helfen? Sondern hat man gesagt, ja, ich habe noch viel den krasseren Fall. Und die Zeiten sind ja wirklich vorbei. Auch in der Schule. Also, unsere Eltern sind wahrscheinlich vom Lehrer noch mit dem Lineal auf die Finger geschlagen worden. Wir sind dann nicht mehr geschlagen worden, aber auch über Strafe erzogen worden. Und ich hoffe, heute ist es doch noch mal deutlich anders.
Ja, also, wo ich sicher recht gebe, ist, dass es im Fußball, so wie wir es gelernt haben, früher sicher ein bisschen zackiger war als heute. Dass auch ein anderer Führungsstil war, auch hierarchischer, meritokratischer ein bisschen. Der Rudi, der jetzt schon 15 Jahre irgendwie in der ersten Mannschaft gespielt hat, dem hat man fast die Schuhe putzen müssen. Das ist heute, undenkbar, wenn er eigentlich, keine Ahnung, zum FCZ kommt, als Junior, dass er die Schuhe putzen irgendwie vom Starstürmer. Die Zeiten sind natürlich längstens hinter uns, aber in den 80er Jahren ist es wahrscheinlich gang und gäbe gewesen. Und diese Mechanismen hat es natürlich in der Küche genau gleich gegeben. Was sicher auch noch zu beachten ist, ist wirklich einfach am Schluss, dass man sehr viel Zeit auf engstem Raum miteinander verbringt. Also es ist ja nicht einfach nur oder während der anderthalb Stunde, wo der Service wirklich rabbelt, sondern man muss vorne produzieren und man ist mehrere Stunden miteinander während Tagen immer wieder auf engstem Raum miteinander zusammenarbeiten. Also wenn man dann mal ein Problem hat, ist es nicht wie im Büro, du gehst ins andere Zimmer als ich und da sieht man uns vielleicht nicht oder ich kann in einem Coworking Space arbeiten und man geht sich aus dem Weg. Man ist dann wirklich wie eine Schicksalgemeinschaft, Tag für Tag, Stunde für Stunde ein bisschen aneinander gekommen.
Und hast vor allem im Moment gar keine Zeit, das auszudiskutieren.
Das kommt noch dazu. Ich habe noch mal einen guten Vergleich gehört von einem Freund von mir, der hat eine Kochlehre gemacht und hat in einem 3-Michelin-Stern-Betrieb geschafft in Deutschland. Beim Wohlfahrt oder Schwarzwalder Stube heisst es, glaube ich, absolute Spitze. Und hat dann Wirtschaftsvierter später, noch zweiten Bildungsweg, und ist dann zu McKinsey gearbeitet. Oder? Da gilt ja so als einer von den absolut grossen Beratungsfirmen.
Das ist jetzt spannend, ob es dort eine bessere Umgangsform hat.
Ja, Umgangsform weiss ich nicht bei McKinsey, das müsste ich mit jemand anderem sprechen. Aber was er gesagt hat, ist, ja, weißt du, bei McKinsey arbeiten, das war nicht so her wie der Koch im 3-Sterne-Michelin-Restaurant. Okay. Da habe ich einen spannenden Vergleich gefunden. Ja. Weil er hat gesagt, bei McKinsey, da bist du am Sonntagabend oder am Montagmorgen irgendwo hergeflogen, hast 5 Tage durchgeschafft, also unglaubliche Stunden natürlich, da hast du 4-5 Stunden geschlafen, weil da eigentlich hast du nur Slides gemacht und updated und da noch ein Partner und ein Unterpartner und irgendwie den Nebenpartner und ein Feedback gegeben hat. Und dann irgendwie bist du ziemlich hoch am Freitag und bist dann irgendwie wieder heimgeflogen. Aber hast eigentlich meistens 2 Tage Wochenende gehabt. Natürlich hast du vielleicht auch mal im Wochenende müssen arbeiten, aber auch während der Arbeitszeit, oder Montag bis Freitag, hast du eigentlich abgewonnen und hast geschafft. Und er hat gesagt, ja, ihn hat das ein lockerer gedunkt, wie damals 3 Michelin-Sterne. Weil das war so gewesen, du hast am Dienstag eigentlich angefangen, am Morgen vorbereiten. Dann hast du 2 Services am Tag gehabt, Mittag und Abend. Und am Abend eben bis Open End. Weil die Leute kommen, die zahlen dann vielleicht 300 Euro für ein Essen. 10 Gänge, ja, mit Amüsbusch und dann Prédessert und noch Petit Four, dann zum Kaffee. Also eine recht grosse Tafel. Hast noch müssen aufräumen, vielleicht sind Sachen ausgegangen, hast noch Namen müssen produzieren für den nächsten Tag. Und dann hat er gesagt, am Donnerstag bist du noch so langsam ziemlich auf der Stümpel gewesen, am Freitag hast du müssen beissen und am Samstag irgendwie überlebt geben, das Ende vom Samstagsservice geschafft hast, wo du dann wirklich auch körperlich ausgepowert gewesen bist.
Ja, und ich glaube auch nach so einem Service bist du mit derart viel Adrenalin voll, dass du eben dann nicht einfach heim kannst, gehen anliegen und sofort schlafst.
Nein, am Samstag bist du nachher auf Gas. Und zwar
aber jeden Abend hast du das Problem, ja?
Ja, aber du hast am Morgen um 8 Uhr müssen dort sein, am Sonntag hast du nicht dort sein. Also am Samstagabend war noch eine Party und Rampazamba, Sonntag ausschlafen, dann hast du vielleicht glaub, mal noch Wäsche gewaschen, vielleicht mal noch irgendwie heimtelefoniert. Und dann meistens bist du am Montag eben doch wieder in der Küche gewesen und auch wieder vorbereitet. Also er hat erzählt, dass der Druck, den er in so einer 3-Michelin-Sterne-Küche erlebt hat, unterm Strich höher war als absoluter, sehr bekannter Top-Consultant.
Ich habe mich dann auch gefragt, gewisse Anwaltskanzleien haben auch so einen toxischen Ruf. Vor allem mit Chefen, die sind meistens Männer, die den Ruf haben, sehr cholerisch zu sein. Also ich habe mich dann gefragt, ob jetzt das, was wir da hören vom Noma, ob das derart außergewöhnlich ist oder ob man das durchaus auch in anderen Bereichen beobachtet.
Ja, das mit dem Cholerischen ist natürlich schon interessant. Das kommt ja wahrscheinlich auch viel davon, also mal vom Typ logischerweise. Das sind vielfach Leute, die auch sehr, sehr, sehr hohe Ansprüche an sich selber haben. Und wenn dann, oder, dass irgendwie das Tüpfchen Olivenöl am falschen Ort ist oder nicht perfekt rund ist, so wie sie es eben würden machen, dann werden sie sauer, dass andere Leute nicht genau den absolut, schon fast übermenschlichen Präzisions- und Qualitätsanspruch haben. Und lassen es dann auch spüren. Und dann bist du noch eben in einem Umfeld, wo du weisst, es ist ein hoher Druck, man müsste die Teller jetzt vielleicht nochmal neu machen. Also, oder wenn jetzt das nicht perfekt ist, fange ich nochmal von vorne an. Und dann kommt es dann halt schnell zu cholerischen Wutausbrüchen. Das hört man ja von vielen, vor allem von Köchen, da gebe ich dir recht, hört man das immer wieder auf unterschiedlichen Ebenen, dass das wirklich sehr ein rauer Umgangston ist. Und ich glaube, das ist aus einer eigenen Härte, aus einer Disziplin, Disziplinfrage oder aus einem Anspruch an sich selber, wo man dann auf andere überträgt. Und das ist halt nicht immer bei allem genau gleich stark ausgeprägt, wie das bei einem selber ist.
Jetzt die Frage, darf man dann überhaupt noch in ein Restaurant essen?
Ja gut, also die Frage, die du ja stellst, also natürlich darf man noch in ein Restaurant essen. Viele haben auch unterdessen eine offene Küche. Und dort habe ich jetzt...
Das war aber beim Normal gewesen. Dort ist einfach auch viel... Ja, unter Boden gelaufen.
Also bei so einem Laden hast du natürlich vielleicht eine offene Küche, die angerichtet wird.
Ja, ja.
Aber du hast natürlich eine Produktionsküche, wo...
Eben, ich wollte nur sagen, eine offene Küche sagt gar nichts.
Aber ich rede jetzt eher von den klassischen Beiz. Oder dort hast du nicht 2 separate Küchen mit separaten Crews und alles. Du hast vielleicht noch Restaurant allgemein. Und da ist dann der ja, man darf noch Restaurant
essen. Also gut, in der Spitzengastronomie?
Auch in der Spitzengastronomie, weil heute ist auch schwieriger, zum Leute zu finden. Oder, also, das, was ich vorher gesagt habe, ich will das Noma auf meinem CV, auf meinem Lebenslauf, das gilt für die absolut, absolute Top-Spitze. Und für die breitere Spitze und für die sehr grosse, gute, oder Restaurant mit guter Qualität, gilt das nicht in dem extremen Mass. Also, dort gehen die Leute auch bedeutend schneller. Das Zweite ist, wir haben einen Fachkräftemangel, gerade in der Küche. Weil es halt ein härter Beruf ist. Es werden weniger Köchinnen und Köche ausgebildet. Und, das dürfen wir in der Schweiz nicht vergessen, es ist schwierig, um ein Visum bekommen für einen Koch. Also wenn wir jetzt da irgendeinen Herzspezialist oder Spezialistin reinholen, weil wir einen Fachkräftemangel haben, von einem Drittstaat, ist es viel einfacher, einen brasilianischen Arzt in die Schweiz hineinzubringen, als einen brasilianischen Koch, als Beispiel. Das heisst, man kann nicht ganz im gleichen Umfang extern rekrutieren, wie man das eben zum Beispiel in so hochspezialisierten Berufen kann. Und das Letzte ist halt so die grundsätzliche Frage vom Werk und vom Schöpfer. Oder? Das ist auch in der Kunst, wird das immer wieder diskutiert. Musik, Film, das ist wahrscheinlich das grösste Thema dort. Wie stark kann man das trennen? Und das ist wahrscheinlich eine Debatte, die jetzt den Rahmen von dem Podcast würde sprengen.
Es ist natürlich auch eine Kostenfrage. Also ein Noma mit diesem Aufwand, mit dieser Perfektionierung, könntest du gar nicht finanzieren, wenn du nicht eben Praktikanten hast, die bereit wären, 3 Monate Basilikumblättchen, wie du gesagt hast, zu opfern und auswählen. Also das kannst du sonst gar nicht zahlen.
Ja, ich habe mehrere Gespräche geführt, um ein bisschen zu verstehen, wie so ein Restaurant kann funktionieren, auch finanziell. Und beim 3-Michelin-Stern ist es eigentlich wieder ein bisschen einfacher. Weil der Grund ist, dass dann die Köchin oder der Koch auf einmal ganz neue Türen hat, die aufgehen. Vor allem Sponsoring. Also, oder, ich weiss nicht, für was der Caminat hat zum Beispiel als Werbung gemacht. Aber das ist, glaube ich, von Autos bis zu Haushaltsgerät gibt es da sehr viele Sachen, wo er quasi als Markenbotschafter auftritt und durch das auch Geld verdient. Das hat vielleicht nichts direkt mit dem Restaurant zu tun, aber dazu kann er Einnahmequellen erschliessen, wo so 1 oder 2 Ligen unten dran unmöglich sind. Das ist auch im Fußball. Die Champions League können natürlich mit Werbung bedeuten mehr Geld oder mit Fernsehgeldern bedeuten mehr Geld reinholen, als wenn du in der Challenge League von der Schweiz als Team tätig bist. Also Sponsoring ist das eine. Das zweite ist, du kannst höhere Preise heuschen, weil das Renommee von deinem Laden ist nochmal grösser. Das ist dann auch so, dass in einer Noma hast du ja keinen Platz mehr bekommen. Die haben damals eine Warteliste gar nicht geführt, sondern sie haben also ihre neue Saison haben sie aufgemacht.
Ein Slot, ja. Ein Slot.
Und 3 Minuten. In wenigen Minuten
hast du müssen. 3 Monate wieder
gebucht. Dann haben sie wieder das Quartal ausgebucht gehabt. Geht wahrscheinlich jedes Mal nochmal 10% mit den Preisen hoch können, ohne mit den Wimpern zu zucken. Das heisst, ganz oben an der Spitze scheint es wieder ein bisschen einfacher zu sein, um Geld zu verdienen. Ganz schwierig sind so 1 unten dran zu sein. Also so zwischen dem, wenn du nicht nur 1 Stern hast, sondern einen 2. Watch oder hast, weil dann musst du den Aufwand sehr stark nochmal steigern. Da langt es eben nicht nur so 1 Pré-Amuse und 1 Amuse-Busch, sondern da werden dann mehrere Gänge geschickt, bevor du überhaupt zum Menü kommst. Da brauchst du mehrere Brotsorten zum Beispiel, die mit angeboten werden und. Das heisst, der Aufwand, den du brauchst, ist höher. Du brauchst dann auch zum Beispiel dedizierte Leute aus der Patisserie, die angestellt sind. Also es ist nicht einfach, dass der Koch nebendurch noch irgendwie ein bisschen Dessert macht oder so, sondern du brauchst bedeutend mehr Leute in der Küche, weil du viel mehr auch Ware rausschickst. Und dort ist eigentlich, was fast am schwierigsten ist, zum Geld verdienen. Das klingt jetzt auch logisch aus den Gesprächen, die ich geführt habe. Und dort musst du dann schon überlegen, und bei den meisten ist es so, dass es Investment ist. Das kann sein Leute, die Freude daran haben. Das kann sein Spitzenhotels, die extra so einen Betrieb wollen, weil das ein Teil ist von ihrem Renommee. Und ich habe mit einem Food and Beverage Manager geredet, also jemand, der für so die Gastronomie zuständig ist im Hotel. Und er sagt, wenn du als Hotelbetrieb bei so einem Top-Restaurant, wo du hast, vielleicht 2 Michelin-Sterne, kein Geld drauflegst, dann ist es ein gutes Jahr gewesen. Also die rechnen eigentlich schon gar nicht gross damit, dass sie wirklich Geld verdienen. Sie sind eigentlich froh, wenn sie schon eine schwarze Zahl schreiben. Und im Hotelbetrieb kannst du natürlich ein bisschen anders rechnen, weil dann hast du vielleicht noch 2, 3 einfachere Bistro und noch irgendeinen Frühstückssaal. Das ist nicht, wie wenn du allein für dich in einer Immobilie ein Restaurant auf diesem Niveau betreibst.
Sehr interessant, Florin, super spannend. Jetzt haben wir da von diesen besten Listen geredet, von der Welt. Was wäre die beste Liste für Zürich?
Ja, das ist natürlich, ich mache es einfach. Wir haben jetzt gerade die Generalversammlung von Pro Beiz.
Ja, hast du gesagt.
Das ist eben der Verein zur Wahrung und Ehrung auch von der Schweizer Beizenkultur. Und wir haben uns jetzt gerade festgelegt auf die Pro Beiz Beiz des Jahres 2026.
Hat es das schon vorher gegeben?
Nein, es gibt es erst in 2 Jahren, ja, das haben wir zum allerersten Mal.
Okay.
Und wir haben eine Beiz ausgesucht, die wirklich eigentlich unserem Vereinszweck sehr entspricht. Das ist ein Restaurant, das seit über 150 Jahren darauf gewirtet wird. Jetzt die 5. Generation.
Mach's jetzt so spannend.
mein Lieblingsgericht auf dieser Karte ist der Crevette-Cocktail Calypso, wo wunderbar
das so ein bisschen... Das aus den 80er Jahren.
Wo wunderbar eben Vergangenheit und Moderne miteinander verbindet. Und wir reden vom oberen Triemli, einer wunderbaren Beiz von der Familie Gallmann, wo dort beim Triemli, gerade dort, wo der 14er in der Tramschlaufe kehrt, dort oben in Zürich steht.
Dann schlage ich doch vor, wir gehen jetzt Deko essen.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort finden sich weitere spannende Episoden. Ich freue mich, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg, den wir beschreiten wollen, mit verschiedenen Erfahrungen und Perspektiven. Ich danke fürs Einschalten und bis bald.